Wenn der Wind günstig steht, glauben wir oft, alles im Griff zu haben, doch ein einziger Sturm kann alle Sicherheiten in Frage stellen. Lukas zeichnet am Ende der Apostelgeschichte das eindrückliche Bild einer gefährlichen Seereise, ein Gefangener, ein heidnischer Hauptmann, erfahrene Seeleute, ein zerstörtes Schiff und mitten darin der unscheinbare, aber reale Eingriff Gottes. Die Geschichte von Paulus, Fahrt nach Römer, ist mehr als ein Reisebericht, sie öffnet ein Fenster in das verborgene Ringen zwischen satanischem Widerstand, der souveränen Fürsorge des Herrn und einer Lebenshaltung, die in Christus über den Umständen steht. Satanischer Widerstand und Gottes souveräne Überherrschaft. Wenn Lukas die Reise nach Römer erzählt, reiht er nicht einfach nautische Details aneinander. Er lässt die Winde sprechen. Schon früh heißt es, und von da fuhren wir ab und segelten unter Saipan hin, weil die Winde widrig waren. Später vermerkt er, aber nicht lange danach erhob sich von daher ein Sturmwind, Euraküllon genannt. Widrige Winde, langsames Vorankommen, ein plötzlich aufkommender Orkan, das sind mehr als meteorologische Fakten. In ihnen verdichtet sich ein unsichtbarer Widerstand gegen den Weg eines Mannes, der das Evangelium bis ins Herz des Imperiums tragen soll. Hinter den Kulissen wirkt ein Feind, der, seit er den Sohn Gottes nicht aufhalten konnte, nun dessen Zeugen zu stoppen versucht. Der erste Punkt, den Lukas in seinem ausführlichen Bericht über Paulus' Seereise vermittelt, ist Satans Angriff auf den Apostel. Satan wirkte ständig im Hintergrund und griff Paulus an. Das war der Grund, warum die Reise so schwierig war, mit vielen Härten verbunden und warum sie so lange dauerte. Doch dieselben Verse, die von Widerstand sprechen, lassen zugleich eine tiefere Regie erkennen. Paulus ist scheinbar ausgeliefert, ein Gefangener, der auf die Entscheidungen eines römischen Hauptmanns angewiesen ist. Und genau dieser Hauptmann, Julius, begegnet ihm mit ungewöhnlicher Güte, und Julius behandelte den Paulus sehr wohlwollend und erlaubte ihm, zu den Freunden zu gehen, damit er ihrer Fürsorge teilhaftig wurde. Später, in der dunkelsten Nacht, wenn viele Tage lang weder Sonne noch Sterne schienen, steht ein Engel neben diesem Gefangenen und spricht das entscheidende Wort: Paulus muss vor den Kaiser treten, und um seinetwillen werden alle auf dem Schiff bewahrt. Satan greift an, aber er kann die Linie der Vorsehung nicht durchtrennen. Die Winde sind real, der Sturm ist real, doch sie sind nicht das Letzte. Die Hand, die alles in 1. Mose ins Dasein rief, lenkt noch immer die Elemente, biegt menschliche Entscheidungen in ihren Ratschluss ein und bringt sein Werkzeug genau dorthin, wo es sein soll. In diesem Spannungsfeld aus Angriff und Überherrschaft wächst in uns die stille Zuversicht: kein Sturm, der uns trifft, ist herrenlos, kein Widerstand, der uns bremst, ist stärker als der, der spricht: fürchte dich nicht, du musst, und damit die Geschichte in seine Richtung weiterführt. So zeichnet Lukas ein geistliches Panorama: auf der Vorderbühne toben Wellen, werden Ladung und Gerät über Bord geworfen, schwindet alle menschliche Hoffnung. Im Hintergrund aber steht der Herr, der nicht nur die Route nach Römer, sondern die Ausbreitung seines Evangeliums in der Hand hält. Deshalb seid guten Mutes, ihr Männer. Denn ich vertraue Gott, dass es so sein wird, wie zu mir geredet worden ist, sagt Paulus, und dieser Satz fasst zusammen, was Glauben inmitten satanischen Widerstands bedeutet: nicht die Realität der Stürme leugnen, sondern tiefer sehen. Wer diesen Bericht liest, wird eingeladen, die eigenen widrigen Winde neu zu deuten, als Schauplatz eines Kampfes, aber zugleich als Raum, in dem Gottes souveräne Führung unaufhaltsam bleibt. In dieser Erkenntnis liegt Trost und stille Ermutigung: wir sind nicht Spielbälle der Umstände, sondern gehalten von dem, der die Stürme kennt, sie zulässt, begrenzt und am Ende benutzt, um uns an das Ziel seines Herzens zu bringen. Und Julius behandelte den Paulus sehr wohlwollend und erlaubte ihm, zu den Freunden zu gehen, damit er ihrer Fürsorge teilhaftig wurde. Und von da fuhren wir ab und segelten unter Saipan hin, weil die Winde widrig waren. Die Reise des Paulus ist wie ein Spiegel für die verwickelten Wege unseres eigenen Lebens. Es gibt Phasen, in denen vieles widrig ist, Pläne verzögert werden, Kräfte schwinden und Berechnungen nicht aufgehen. Wer nur auf die Wellen schaut, verzweifelt leicht, wer aber lernt, im Lärm des Sturms auf Gottes Zusage zu hören, entdeckt nach und nach eine andere Wirklichkeit: der Herr ist nicht abwesend, wenn Satan angreift, sondern gerade dann als der Überlegene gegenwärtig. Die Geschichte ermutigt dazu, unsere Biografie nicht als eine Aneinanderreihung von Zufällen oder Angriffen zu lesen, sondern als einen Weg, den Gott trotz aller Gegenströmungen lenkt. So darf inmitten von Druck und Umwegen eine innere Haltung wachsen, die sagen kann, die Härten sind real, der Feind ist aktiv, aber mein Leben steht unter dem Wort dessen, der zu Ende führt, was er begonnen hat. Diese ruhige Gewissheit verwandelt den Sturm nicht sofort in Sonnenschein, aber sie bewahrt davor, innerlich zu zerbrechen, und lässt uns sogar in der Not zu einem leisen Zeugnis seiner Treue für andere werden. Paulus als Zeuge, Leben in Christus über den Umständen. Die Erzählung der Seereise hat einen bemerkenswerten Kontrast. Auf der einen Seite stehen die Fachleute, Steuermann, Schiffsherr, Soldaten, auf der anderen Seite ein Gefangener in Ketten. Äußerlich haben die einen die Macht und die Kompetenz, der andere ist ihrer Verfügung unterstellt. Doch die Rollen verschieben sich. Während die Experten den sanften Südwind deuten und meinen, ihre Absicht erreicht zu haben, sieht Paulus tiefer und warnt, Männer, ich sehe, dass die Fahrt mit Unheil und großem Schaden vor sich gehen wird. Seine Stimme wird überhört, der Wind kippt, der Sturm bricht los. Erst als alle Hoffnung auf unsere Rettung zu schwinden beginnt, tritt Paulus erneut hervor, diesmal nicht als Besserwisser, sondern als jemand, der in der Nacht ein Wort Gottes empfangen hat. Er steht in der Mitte, spricht zu Männern, die körperlich erschöpft und innerlich gebrochen sind, und ruft sie zum guten Mut. Mitten in einer stürmischen und schwierigen Seereise führte Paulus ein Leben in Überlegenheit und Würde, erfüllt von Weisheit. Obwohl er ein Gefangener war, verhielt er sich wie ein König. Was Paulus hier auszeichnet, ist keine natürliche Überlegenheit, sondern ein Leben, das in Christus verankert bleibt. Er beschreibt sich selbst mit zwei einfachen Sätzen, er gehört Gott und er dient ihm. Aus dieser Zugehörigkeit erwächst eine Würde, die nicht von äußeren Umständen abhängig ist. Ein Gefangener, der heute jederzeit getötet werden könnte, handelt wie ein innerer König, er ermutigt, er ordnet, er denkt an das Wohl der anderen. Deshalb ermahne ich euch, Speise zu nehmen, denn dies gehört zu eurer Rettung, denn keinem von euch wird ein Haar des Hauptes verloren gehen, sagt er. Er redet nicht nur von Glauben, er achtet auf ihre Körper, auf ihre Kraft, auf das, was sie brauchen, um das Uferleben zu erreichen. Dann nimmt er Brot, dankt Gott vor allen und beginnt zu essen. Inmitten eines tosenden Sturms entsteht ein stiller Moment fast wie am Tisch des Herrn, Dank, Brot, geteiltes Leben. Hier wird sichtbar, wie Christus im Inneren eines Menschen regiert, nicht in großen Worten, sondern in einer Haltung, die Frieden ausstrahlt, Weisheit schenkt und mitten in der Angst handlungsfähig bleibt. Lukas entfaltet damit eine feine, aber kraftvolle Linie, das Leben in Christus hebt einen Menschen nicht aus den Stürmen heraus, aber es stellt ihn in den Stürmen in eine neue Stellung. Paulus ist denselben Wellen ausgesetzt wie alle anderen, doch sein Inneres wird nicht von denselben Wellen bewegt. Seine Sicherheit liegt nicht in der Stabilität des Schiffes, sondern im Wort Gottes. Diese innere Freiheit schenkt ihm eine Art geistlicher Führerschaft, die nicht aus einem Amt, sondern aus einer Beziehung kommt. Wo andere von Furcht getrieben sind, kann er nüchtern einschätzen, trösten, korrigieren, ermutigen. Und während alle äußerlich auf das Land hoffen, lebt in Paulus etwas, das weit über das nächste Ufer hinausblickt, der Christus, der durch den Sturm hindurch sein Zeugnis bis nach Römer trägt. In dieser Gestalt des Apostels schimmert etwas von der Berufung eines jeden Gläubigen auf, nicht, Stürme zu vermeiden, sondern in ihnen ein anderer Mensch zu sein, jemand, in dessen Haltung und Worten der Friede und die Weisheit Christi für andere erfahrbar werden. Für den Leser wächst daraus ein leises, aber kräftiges Verlangen, so möchte ich auch leben, nicht unberührbar, aber innerlich gehalten, nicht laut, aber tragfähig. Die Geschichte zeigt, dass ein Mensch, der weiß, wem er gehört und wem er dient, auch in äußerer Ohnmacht eine unerwartete Autorität empfängt. Die äußeren Rollen mögen schwanken, die inneren Sicherheiten nicht. Wenn Paulus auf einem schlingernden Deck Brot nimmt und Gott dankt, dann ist das wie ein Fenster in eine andere Welt. Christus bleibt her, und wer in ihm bleibt, wird mitten im Sturm zu einem Ort, an dem andere Atem holen können. Diese Perspektive ermutigt, die eigenen Situationen nicht nur nach dem Muster Opfer der Umstände zu deuten, sondern zu fragen, wo der Herr gerade jetzt seine Ruhe, seine Klarheit, seine praktische Liebe durch uns hindurch in eine sturmgeplagte Umgebung hineinfließen lassen möchte. Und sprach zu ihnen, Männer, ich sehe, dass die Fahrt mit Unheil und großem Schaden, nicht nur der Ladung und des Schiffes, sondern auch unseres Lebens, vor sich gehen wird. Da aber viele Tage lang weder Sonne noch Sterne schienen und ein nicht geringes Unwetter bedrängte, schwand zuletzt alle Hoffnung auf unsere Rettung. Das Bild des Paulus auf dem sturmgepeitschten Schiff berührt, weil es so nah an unsere Wirklichkeit heranreicht. Es gibt Zeiten, in denen man sich eher als Getriebener fühlt denn als Handelnder, in denen Fachwissen und Planungen plötzlich an Grenzen stoßen und ein inneres Chaos droht. Die Geschichte erzählt von einem Menschen, der in genau einer solchen Situation seine Mitte nicht verliert, weil seine Mitte nicht in sich selbst, sondern in Christus liegt. Daraus erwächst eine Form von Souveränität, die leise ist, aber tief wirkt, ein Wort, das ermutigt statt anklagt, ein Blick für konkrete Bedürfnisse statt bloßer Flucht in fromme Sätze, der Mut, selbst als Schwacher für andere einzustehen. Das kann in unserem Kontext sehr unspektakulär aussehen, ein nüchternes, aber hoffnungsvolles Wort in einer angespannten Teamsitzung, ein stilles Gebet, bevor man eine schwere Nachricht überbringt, eine Haltung, die nicht von Panik, sondern von Vertrauen geprägt ist. Die Erzählung lädt dazu ein, den Blick auf Christus als die eigentliche Quelle unserer Würde und Weisheit zu richten. Wer sich von ihm her definieren lässt, muss nicht warten, bis die äußeren Stürme vorüber sind, um zu einem Segen zu werden. Gerade im Toben der Wellen kann das Leben in Christus seine schönste Gestalt gewinnen. Bewahrung vieler um eines treuen Zeugen willen. Ein scheinbar beiläufiger Satz des Engels an Paulus öffnet den Blick in das Herz Gottes: Fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser treten. Und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir segeln. Zuerst geht es um den Auftrag des Apostels, er soll Römer erreichen, das Zentrum der damaligen Welt, damit das Wort Gottes dort Zeugnis findet. Doch unmittelbar daran geknüpft ist eine unerwartete Zusage, nicht nur Paulus wird bewahrt, sondern alle, die mit ihm auf dem Schiff sind. 276 Menschen, von denen die meisten seine Botschaft weder verstehen noch teilen, werden um eines Mannes willen getragen. Lukas kommentiert nüchtern, wir waren aber in dem Schiff, alle Seelen, 276. Hinter dieser Zahl steht eine verborgene Geschichte der Gnade, Menschenleben, die aneinander gekoppelt sind, und über allem ein Gott, der sie einem seiner Zeugen anvertraut. Nach Vers 24 schenkte Gott Paulus alle, die mit ihm segelten. Das zeigt, dass Gott sie Paulus gegeben hatte und dass sie alle unter seiner Verantwortung standen. Ohne die Gegenwart des Paulus bei ihnen hätten sie alle ihr Leben verloren. Auffällig ist, wie sehr die Mitreisenden dem eigenen Untergang entgegenarbeiten. Die Matrosen wollen heimlich fliehen und das Rettungsboot benutzen, wodurch sie das Schiff erst recht gefährden. Später planen die Soldaten, alle Gefangenen zu töten, um ihre eigene Verantwortung zu sichern. Und doch erreicht keiner der zerstörerischen Pläne sein Ziel. Der Hauptmann, derselbe, der Paulus zuvor begünstigt hat, entscheidet gegen den Instinkt seiner Leute und zugunsten des Lebens der Gefangenen. Paulus erkennt rechtzeitig die Gefahr und spricht das notwendige Wort: Wenn diese nicht im Schiff bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden. Gottes Bewahrung ist hier keine magische Glocke, die alles Schädliche fernhält, sie zeigt sich vielmehr darin, dass menschliche Entscheidungen, Einsichten und Wendungen so geführt werden, dass am Ende alle an Land kommen, manche schwimmend, andere auf Brettern und auf Stücken vom Schiff. Die Rettung ist nicht spektakulär, aber umfassend. Ein einziger Mann, der Gott gehört, wird zum Zentrum eines weiten Kreises von Schutz und Gnade. Darin kommt eine zarte Seite der Wege Gottes zum Vorschein: Wenn er einen Menschen für seinen Dienst ergreift, hat er selten nur diesen einen im Blick. Oft spannt sich um ihn herum ein unsichtbarer Raum von Bewahrung für andere. Das kann bedeuten, dass eine Familie, ein Team, eine Gemeinde, eine Gruppe von Weggefährten Anteil erhält an der Gnade, die einem Einzelnen gilt. Nicht, weil dieser Mensch perfekt wäre, sondern weil Gott sich entschlossen hat, durch ihn etwas von seinem Leben und seiner Treue sichtbar zu machen. So wird Paulus, der selbst Gefangener und Mitleidender ist, zugleich zum Träger von Schutz, zur Quelle von Ermutigung, zum Werkzeug der Rettung für viele. Am Ende der Geschichte steht kein heroischer Triumph, sondern viele nasse, erschöpfte Menschen am Strand einer unbekannten Insel, lebend, weil Gott um eines treuen Willen alle in seine Rettung einbezogen hat. Dieses unscheinbare Bild trägt eine stille Verheißung: Wo Gott einen sendet, lässt er selten die anderen, die mit ihm reisen, unberührt. Und sagte: Fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser treten. Und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir segeln. sprach Paulus zu dem Hauptmann und den Soldaten, wenn diese nicht im Schiff bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden. Die Bewahrung der 276 Seelen um des Paulus Willen öffnet eine hoffnungsvolle Perspektive auf unsere eigenen Wege. Vielleicht ist uns gar nicht bewusst, wie sehr andere von dem getragen werden, was Gott in uns wirkt, und wie sehr wir umgekehrt von der Treue anderer profitieren. Ein Mensch, der sich Gott zur Verfügung stellt, lebt nicht nur für seine persönliche Berufung, sondern wird, ob er es merkt oder nicht, zu einem Schutzraum für viele. Das kann sich darin zeigen, dass durch das stille Gebet einer Person eine ganze Umgebung stabilisiert wird, dass durch das Festhalten eines Einzelnen an Gottes Zusagen eine Familie nicht zerbricht, dass durch den Mut, an Christus festzuhalten, anderen der Weg zur Rettung offen bleibt. Die Geschichte vom Schiff nach Römer lädt dazu ein, die eigene Verbundenheit mit anderen tiefer zu sehen, wir reisen nicht isoliert. Gottes Gnade sucht Wege, viele mit hineinzunehmen, wenn er einen ruft. Das kann trösten, wenn man sich klein und unbedeutend vorkommt, und zugleich einen heiligen Ernst schenken, unser Ja zu Gott hat eine größere Reichweite, als wir überblicken. In dieser Sichtweise liegt eine stille Motivation, treu zu bleiben, nicht aus Druck, sondern in der Freude zu wissen, dass der Herr gerne viele mitbewahrt, wenn er einen einzigen auf seinem Weg hält. Herr Jesus Christus, danke, dass du auch in den heftigsten Stürmen unseres Lebens der Herr überwindet, Wellen und Menschenherzen bist. Wo Angriffe und Widerstände aufzubrechen scheinen, bleibst du derjenige, der dein Wort erfüllt und deine Zeugen sicher durchträgt. Stärke in uns den Glauben, dass kein Sturm deine Zusagen zunichte machen kann, und lehre uns, wie Paulus in dir zu bleiben und aus deiner Weisheit und deinem Frieden herauszuleben. Lass unser Leben ein stilles Zeugnis deiner Gegenwart sein, das Menschen um uns her zu Bewahrung, Trost und neuer Hoffnung führt. Richte alle auf, die sich wie in einer dunklen Nacht auf offenem Meer fühlen, und lass sie erfahren, dass du sie nicht verloren gibst, sondern sicher ans Ziel bringst. Dir vertrauen wir unsere Wege, unsere Ängste und unsere Zukunft an. Amen.